Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Miriam Wohlfahrt unser Gast. Sie ist eine der wichtigsten, prominentesten Stimmen der deutschen Start-up-Szene. Sie hat schon ein Fintech gegründet, also ein Startup, das sich um Finanzen dreht, als der Hype noch gar nicht ausgebrochen war. Schon 2009 gründete sie RatePay. Heute hat sie ein zweites Startup. Sie hat 2020 das Unternehmen Banksware gegründet. Miriam ist aber nicht nur als Geschäftsführerin und als Startup-Gründerin tätig. Sie ist auch eine, die sich wirklich aktiv in den gesellschaftlichen Dialog einmischt. Sie wirkt seit 2016 beim Finanzblog Payment and Banking mit. Sie ist an verschiedenen Aufsichtsräten tätig, zum Beispiel bei der Daimler Mobility AG. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das mit einem Spiegel-Bestseller geworden ist, mit dem Titel Zukunftsrepublik. Ich freue mich, dass Miriam heute unser Gast ist.
Hallo liebe Miriam, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast bist.
Hallo liebe Andrea, ich freue mich sehr, mal wieder mit dir zu sprechen.
Ich mich auch. Du bist ja eine der bekanntesten, wichtigsten Stimmen der deutschen Start-up-Szene, aber nicht nur das, sondern auch der deutschen Finanzszene. Das liegt an den Geschäftsmodellen der Start-ups, die du gegründet hast, RatePay, jetzt Banksware. Ich bin ganz gespannt, wenn wir uns heute mal fernab der Finanzwelt unterhalten, nämlich darüber, was dir im Leben wichtig ist, was deine Werte sind. Ich bin gespannt, welche drei Gegenstände du uns mitgebracht hast. Und bitte such doch einfach mal einen aus und erzähl, vielleicht hältst du ihn in die Kamera und erzählst uns, was das ist und was das für dich bedeutet.
So, ich habe jetzt hier ein Puzzlespiel.
Wow.
Nicht, weil ich jetzt so gerne puzzle, ehrlich gesagt. Das gehört meiner Tochter. Ist auch schon ein bisschen alt. Also meine Tochter ist ja inzwischen auch schon 17 Jahre alt. Das ist jetzt, das habe ich eben gesucht, weil ich habe überlegt, was ist denn einer meiner großen Werte? Also ich glaube einfach sehr stark daran, dass man nur im Team zusammen gewinnen kann. Und ein gutes Team, das besteht aus ganz vielen Puzzleteilen, weil jeder Mensch sehr anders ist, ja? Und irgendwie diese Andersartigkeit und dieses Ausgleichen von gegenseitigen Stärken, Schwächen, das eigentlich macht es aus, was ein gutes Team haben muss, weil dann ist man wie ein Puzzle und wird ganz, ganz stark zusammen. Also das ist so ein bisschen meine Beziehung dazu. Und ich habe das in meinem beruflichen Leben eigentlich immer gehabt in den letzten Jahren, dass ich so festgestellt habe, ich allein kann gar nicht so viel, aber wenn ich dann irgendwie tolle Kollegen an meiner Seite habe, dann können wir gemeinsam extrem viel erreichen, weil jeder sehr anders ist. Und da kommt ganz viel Diversity mit rein. Also ich könnte jetzt sagen, auch Diversity ist einer meiner Werte, aber eben dieses Team ist eigentlich noch breiter gedacht. Also diese Inklusion, Andersartigkeit und mir ist es auch wichtig, mit anderen Kulturen, andere Meinungen zu haben. Und da habe ich eben ganz gerne ganz bunte Menschen, die eben möglichst verschieden sind.
Du hast jetzt gerade ein Puzzle gezeigt mit einem Hund drauf, das aber 500 Teile hat. Das heißt, es ist auch einigermaßen komplex.
Ja, es ist ja auch. Wir sagen, Menschen sind komplex oft. Ja, also es ist ja auch sicherlich so ein Lernprozess, dass man die Andersartigkeit wertschätzt. Ja, weil ich finde, so auch in der Zusammenarbeit mit Menschen merkt man ja oft, dass viele ganz andere Denkstrukturen haben. Also ich bin eben so für mich im Kopf ein sehr irgendwo, ja, wie soll ich sagen, visueller Mensch. Ich brauche aber wenig so Struktur, also dass ich mir Sachen so aufschreibe und so weiter. Ich kann mir wirklich Sachen gut merken und habe dann oft so alles schon im Kopf. Und andere Leute, weiß ich mir ganz genau, die sind dann überfordert und die brauchen das eigentlich viel stärker geordnet, sortiert, aufgelistet. Und ich finde, da muss man halt auch gucken, was braucht der andere, damit man eben gut zusammenarbeitet. Das ist halt auch Rücksichtnahme und Achtsamkeit sicherlich, um eben aus dem Puzzle auch eine Einheit zu machen. Ja?
Verstehe. Und wenn du jetzt auf so ein Puzzle guckst, ist dann deine Aufgabe als Managerin, als Chefin, als Gründerin, sozusagen das Puzzle zu machen, zusammenzulegen, oder fügt sich das von alleine? Wie gehst du damit in deiner Leadership-Rolle um?
Also in meiner Leadership-Rolle sehe ich mich so ein bisschen als Dirigent dieses Puzzles, ja. Das ist so, gar nicht, dass ich das alles selber mache, weil ich möchte eben auch die Menschen befähigen, dass sie möglichst viel selber machen und ihnen so viel Vertrauen entgegenbringen, dass sie das besser können. Deshalb möchte ich gar nicht selber so dieses Puzzle legen und selber so sagen, das ist zu tun, sondern eher die Leute versuchen zu ermutigen, dass sie selbst anfangen, das Puzzle weiterzumachen. Ne?
Dass sie sich selbst das passende Teil suchen, wer im Team zu wem passt. Du hast ja gerade gesagt, Menschen haben unterschiedliche Denkstrukturen. Das muss man ja auch erstmal lernen und vielleicht auch das ein oder andere Mal schmerzhaft lernen. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Ich komme ja so eher aus diesem Bereich Marketing, Vertrieb und gar nicht so sehr aus diesem Bereich Technologie. Jetzt ist es aber so, beide Unternehmen, die ich mitgegründet habe, sind wirklich Hightech-Unternehmen, es sind Tech-Unternehmen. Und denkt man, wie passt das eigentlich zusammen? Also es passt natürlich nur so zusammen, dass es eben in dem Team auch immer jemand gegeben hat oder gibt, der oder die eben genau diese Lücke ausgefüllt hat und sehr gut darin war. Und es ist aber auch, und je größer dann diese Teams wurden, vor allem Tech-Teams, ist es auch manchmal gar nicht so einfach, diese Sprache zu verstehen und auch wirklich da Rücksicht zu nehmen. Und also da bin ich wieder bei diesem Achtsamkeitsthema, dass man sehr stark aufeinander achten muss, ja, und das anerkennen muss. Also, dass jeder eben gut ist, wie er ist. Und häufig, man hat also gerade oft in so Organisationen, wenn Tech und Sales zum Beispiel zusammenkommt, dann können die beiden nicht so richtig gut miteinander, ja, weil die Technologieleute sagen immer, boah, die Sales, die versprechen da immer was, was so gar nicht geht, ja, und umgekehrt, also muss man da eigentlich immer wieder auch die Verbindung, auf die Verbindung achten und gucken, dass es da eine Einheit gibt und dass die versuchen, das muss man übersetzen. Also man muss im Prinzip auch manchmal ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten, weil wirklich ein anderes Verständnis von wie gearbeitet wird, wie Dinge gemacht werden, auch Klarheit, also diese Klarheit, die manche Menschen brauchen, die brauchen andere in der Form nicht. Also das ist ein ganz großer Lernprozess. Und wenn man dann merkt, was eigentlich der andere oder die andere braucht, damit man gut zusammenarbeitet, ich glaube, das ist ein Weg. Da gibt es auch schmerzhafte Erfahrungen. Erstmal sich vielleicht, ja, nicht zu streiten, aber irgendwie auch so wirklich sich, da wo man denkt, es kann doch nicht sein, dass man da irgendwie nicht zusammenkommt, dass sie einen nicht verstehen und dass es da immer so ein Silo-Denken gibt. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu versuchen, das aufzubrechen und da eine Brücke zu bilden zwischen, um wie so eine, ich sag jetzt mal, Übersetzungsarbeit zwischen diesen beiden Welten zu leisten, weil das ist extrem wichtig. Ja.
Und wie machst du das in deinen Unternehmen? Machst du das, indem du sagst, ihr macht jetzt alle ein Seminar? Schickst du die gemeinsam zum Pizzaessen oder in den Hochseilgarten? Was machst du?
Also möglichst wichtig ist es wirklich das persönliche Gespräch. Also mir persönlich ist es wichtig, die Leute, die Menschen dahinter auch besser kennenzulernen. Und nicht so eine, ich glaube sehr stark, also an dieses, wenn ich mir so überlege, warum vieles bei RatePay zum Beispiel sehr gut geklappt hat, ist es, dass wir sehr, auch als wir größer wurden, sehr familiärere Strukturen hatten. Das heißt also, es war schon so, dass es irgendwie, dass man sehr viel auch über die Menschen wusste. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir mal jemand gesagt, also er als Führungskraft, er will ja gar nicht wissen, was eigentlich die Mitarbeiter irgendwie angeht, weil dann ist man zu emotional, um Entscheidungen zu treffen. Und das damit kann ich persönlich nicht so viel anfangen. Ja, ich brauche das eher so, dass ich auch, ich habe schon ein großes Harmoniebedürfnis und brauche das eben auch, mich wohlzufühlen. Ja, und ich glaube, es geht vielen anderen Menschen auch so. Und was machen wir? Also vor allem, ja, Menschen besser kennenlernen. Also ich unterhalte mich immer mit neuen Mitarbeitern, versuche ich, die möglichst zu treffen, kennenzulernen. Ich möchte die verstehen und natürlich auch Menschen, die jetzt, mit denen ich direkt zusammenarbeite, mit denen habe ich schon ein sehr persönliches Verhältnis oft auch, ja. Dass man eben auch Dinge von sich preisgibt und vielleicht die auch mal abseits sind von der, ja, vom reinen Arbeitsalltag. Ja? Und das, ich finde schon, dass das hilft. Also wenn man eben ein sehr persönlicheres Verhältnis zueinander bekommt. Das war immer schon so mein Ziel. Ja, und klar, als Unternehmen, ich meine, jetzt während der ganzen Corona-Zeit war es nicht immer so ganz einfach, ja. Man merkt natürlich auch, wir haben ein Startup aufgebaut, in den Anfangszeiten, ich meine, wir haben unsere Investoren anfangs nie kennengelernt, es war immer nur remote, unsere Mitarbeiter, viele nur rein remote eingestellt, zum Teil gar nicht getroffen, ja, es ist dann auch verrückt. Auch da war es, finde ich, sehr wichtig, immer wieder auch in den Meetings sich ein bisschen Zeit einzuräumen, in denen man auch mal nicht nur, ich sag mal, die Agenda abgehakt hat, sondern versucht hat, auch den Menschen zu sehen, ja, die Bedürfnisse zu sehen.
Hat das gut geklappt oder hast du dann, als du die Menschen vielleicht jetzt nochmal gesehen hast, gedacht, oh je meine, da lag ich ja ganz falsch.
Nö, also es hat eigentlich schon ganz gut geklappt, ja. Also natürlich ist es dann, wenn die Organisation größer wird, musst du da mehr Struktur reinbringen. Dann kannst du es auch nicht mehr selber alles alleine machen und so. Aber dann geht es ja auch darum, dass eben man dann auch mit einer Sprache spricht und die anderen Teammitglieder, denen das genauso wichtig ist. Also ich glaube, es ist halt wichtig, dann auch eine Kultur zu etablieren, wo die gleichen Werte sind. Deshalb sind diese Werte, finde ich, auch sehr wichtig für ein Unternehmen. Ja? Und wir haben deshalb zum Beispiel auch bei Banksware jetzt, wir sind ja noch klein, wir sind jetzt 51 Mitarbeiter aus 21 verschiedenen Ländern. Das ist schon auch,
wow.
Es ist ganz schön, auch eine, ja. Ich sag jetzt mal, sehr bunt und sehr gemischt. Und das erfordert schon auch, ich sag mal, eine gute Orchestration und auch ein gutes Zusammenspiel. Und wir haben nämlich jetzt schon angefangen, also wir haben jetzt Ende Juni auch einen ganzen Tag haben wir uns geblockt, wo wir mit den Mitarbeitern zusammen einen Werte-Workshop machen. Also wir haben ja so ein bisschen in einer, ich sage jetzt mal, in Teamarbeit so unsere Kernwerte erarbeitet. Also es sind 6 an der Zahl als Unternehmen. Und das wollen wir mit den Menschen zusammen in Gruppen erarbeiten. Was heißt das eigentlich für meinen Alltag? Was heißt das, wie ich Entscheidungen treffe? Weil wenn wir neue Mitarbeiter einstellen, man stellt dann nicht mehr alle selber ein, aber dass wir eben auch darauf achten, passen wir eigentlich zueinander? Das ist auch ganz wichtig, ja? Wie ist die Passfähigkeit? Teilen wir dieselben Werte und wollen damit eben auch Entscheidungen, ich sage mal, einfacher machen, wenn wir wissen, was uns wichtig ist.
Ja? Wenn sozusagen ein Grundgerüst da ist, auf das man dann aufbauen kann.
Ja, genau. Ja, und eben auf dem wir auch eine Kultur bauen können. Ja? Also sind die Werte zum Beispiel so Integrity, das ist jetzt sehr amerikanisch, wir müssen das ja auf Englisch machen, ja. Aber so an Beispielen, dass man eben sagt, dass man wirklich niemand in den Rücken fällt, ja, dass man einfach nicht über jemanden schlecht redet, dass man sich dann auch Feedback gibt, dass man Ownership zeigt. Das heißt, also, wenn man sagt, ich mache das, dann mache ich das auch, ja. Und dass man da einfach, oder wenn man eben das nicht schafft, dann muss man es auch sagen. Aber es ist so, dass wir halt solche Sachen einführen, ja. Das ist so, weil wir haben ja auch oft sehr junge Mitarbeiter, ja, die eben recht frisch von der Uni oder so kommen, die brauchen da noch mehr Leitplanken vielleicht, an denen sie sich orientieren können. Ja.
Ja. Sehr spannend. Das finde ich toll. Jetzt bin ich aber gespannt, was du als zweiten Gegenstand mitgebracht hast.
So, dann habe ich, eine Brille. Es ist also, leider kann ich jetzt nicht mehr ohne Lesebrille, aber eigentlich bin ich ja nicht Brillenträgerin. Ja, das ist meine Lesebrille. Aber ich habe trotzdem die Brille mal genommen, weil ich finde, ich habe den nächsten Wert, das ist für mich ja Customer Obsession, sag ich mal. Also, dass ich sehr genau hingucke und deshalb eben auch die Brille, dass man eben auch näher gucken muss und tiefer gucken muss und genauer gucken muss, weil ich finde, als Unternehmen, wenn man in der Zukunft gute Produkte bauen will oder überhaupt, wenn man ein gutes Unternehmen hat, dann muss man auch wirklich verstehen, was eigentlich der Kunde möchte. Und nicht eben etwas bauen, was wir glauben, was toll ist, sondern wir müssen mit unserem Kunden sprechen. Das heißt, wir müssen den interviewen und wir müssen immer wieder hingucken. Ja? Und wir müssen auch akzeptieren, dass ein Produkt nie fertig ist, weil sich der Kunde ja auch immer weiterentwickelt. Und eben deshalb immer genau hingucken, deshalb die Brille.
Das sagen jetzt natürlich viele Unternehmen, wie stellst du sicher, dass du wirklich am Kunden dranbleibst? Also gehst du wirklich physisch oder remote raus und sprichst mit denen? Und wie machst du das? Wie setzt du das um?
Genau, also das ist eben auch eins, der haben wir auch als Wert hier, als Value bei uns hier etabliert, dass wir eben sagen zu allen Mitarbeitern, hör zu, hab immer im Hinterkopf, wir möchten das Thema Customer Obsession als einen Kernwert bei uns verspüren. Das heißt, und da ist eben ein Beispiel, was heißt das für den Einzelnen? Also für mich persönlich heißt Customer Obsession, dass ich auch als Geschäftsführerin nach wie vor sehr häufig im Kontakt mit den Kunden bin und genau das mache, mit denen spreche. Wie fühlt sich das an? Wart ihr zufrieden? Wart ihr nicht zufrieden? Was können wir verbessern? Und das, ich glaube, man muss manchmal aufpassen und das ist, glaube ich, schon so was schon passieren kann, wenn man in so einem bisschen Elfenbeinturm sitzt als Führungskraft, dass man den Bezug verliert und irgendwie denkt, das, was mir gefällt, das muss den anderen auch gefallen. Es ist aber nicht immer so. Und das ist einfach wichtig, dass man eben nicht Produkte baut, wie gesagt, die die dann nachher nicht genutzt werden. Und dass man eben sich auch immer wieder hinterfragt, ob das eigentlich noch up-to-date ist, was ich denn da habe. Das meine ich ja, das Produkt als solches, man darf, ich glaube, wir leben heute in einer Zeit geprägt von Technologie und ja, es geht halt, es verändert sich ständig, es gibt eine ständige Veränderung und wenn wir eben denken, so, wir bauen jetzt das Produkt, dann ist es fertig und ich muss da jetzt nichts mehr machen, dann reicht das, dann ist das aber nicht okay. Ich meine, wir haben ja gesehen, was mit Unternehmen passiert ist, die einfach so sich nicht wirklich weiterentwickelt haben, ja, wie Nokia, ich meine, wie Kodak, gibt's wirklich viele Namen und es ist eigentlich traurig. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, ist eben immer den Kunden im Blick zu haben. Und selbst wenn man jung und klein ist, ändert sich das kontinuierlich. Und deshalb jeder Mitarbeiter, der irgendwie mit dem Kunden Kontakt hat, immer wieder hinterfragen, wenn ein Fehler passiert ist, zu fragen, warum ist der Fehler passiert? Ja, und was können wir nächstes Mal besser machen? Ja. Und auch über Fehler zu sprechen.
Genau, das ist ja auch wichtig, dass sich dann die Mitarbeiter oder die Kollegen und Kolleginnen trauen, zu sagen, Mensch, ich glaube, das Produkt funktioniert so nicht. Das ist ja auch ein gewisser Ausdruck von der Kultur, dass man das zulässt, oder? Dass die Führungskräfte sagen, okay, den köpfe ich jetzt nicht, den Überbringer der schlechten Nachricht, sondern ich wertschätze das.
Genau. Ja, das ist eben auch ein Teil der Kultur, ist eine gute Fehlerkultur zu haben, ja. Und eben den Mitarbeitern ein Umfeld zu geben, in dem man sich sicher fühlt. Ja? Also einfach, wo man auch keine Angst haben muss. Und ich glaube, das kann man nur durch Authentizität, ja? Dass man eben sagen muss, ich mache ja genauso Fehler. Und ich glaube, das ist was auch viele Führungskräfte lernen müssen, auch zu sagen, das habe ich nicht gut gemacht. Oder da habe ich einen Fehler gemacht, damit auch, ich meine, man ist ja immer so eine Art Role Model innerhalb, ich sag jetzt mal, wenn man als Manager irgendwo ist, dann gucken viele Leute zu einem und dann ist es auch wichtig zu sagen, dass man auch nicht unfehlbar ist, dass man sich auch mal verschätzt hat, geirrt hat, aber man eben auch daraus gelernt hat und ich glaube, das ist so auch so dieses, ja, oder auch verletzlich sein darf, ja, das ist, dass man auch mal traurig sein darf und dass man nicht immer alles nur überspielen muss. Man ist auch nur ein Mensch und wir sind so weit weg manchmal davon gekommen, ja, so von diesen, dass man so hart ist und all das. Ja, das finde ich manchmal, das ist auch nicht gut. Ja.
Aber fällt dir das leicht, also vor Publikum, sage ich jetzt mal, vor Mitarbeitern zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht oder das oder jenes macht mich traurig?
Früher ist es mir gar nicht leicht gefallen, ja. Aber ich habe irgendwie in den letzten Jahren, gerade so in dieser Welt des Startups, auch festgestellt, dass man sich, wenn wir zum Beispiel Veränderungen vornehmen mussten oder Umstrukturierungen machen mussten, dass es nur mit Offenheit und Ehrlichkeit gut funktioniert, dass man sagt, warum man das macht. Ja.
Ja.
Und auch, dass man Angst hat, weil man auch nicht weiß, ob das jetzt genau der richtige Weg ist. Ja. Aber es ist ja häufig so, wir hatten mal bei Weltpeer so eine Phase, wo wir auch gemerkt haben, wir müssen eigentlich unser System, wir müssen hier einiges grundlegend umbauen und wir müssen im Prinzip einen anderen Kanal aufmachen. Das hieß aber, wir mussten auch Teams verändern, wir mussten auch einer Führungskraft was wegnehmen. Also es waren auch unschöne, also schon eine starke Umstrukturierung.
Nee, ist nicht so angenehm
zum Gespräch. Nein, und selbst auch in dem Kleinen, also wir waren ja, damals waren wir ja auch schon irgendwie so 200 Leute oder sowas, aber ich habe einfach für mich festgestellt, dass es nicht anders geht, als wirklich die ganze Wahrheit auszusprechen und auch zu sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ob es der richtige Weg ist. Es ist jetzt ein Versuch, aber wir müssen uns ändern, wir müssen etwas tun und es ist jetzt ein Versuch. Und ich habe aber immer so festgestellt für mich, dass es sehr geholfen hat, wenn man eben auch so das auch mal gesagt hat. Ja? Klar, wollen natürlich alle am liebsten hören, es ist alles super, alles toll und alles easy. Aber wenn es dann eben nicht so kommt, dann sind da so viele enttäuschte Erwartungen. Ja,
ja, da hast du recht. Jetzt bin ich gespannt, was du als Drittes dabei hast.
Jetzt habe ich als Drittes, so, auch hier habe ich es ja. Ein Kuscheltier.
Oh, was ist denn das für ein Tier? Ich sehe, es ist grau und sieht sehr kuschelig aus.
Das habe ich von meiner Tochter genommen, nachdem du mich gefragt hast, ich soll. Das ist ein Manatee. Ein Manatee ist ganz weich und ganz kuschelig. Und es ist so ein Tier, was einfach so was eine Ruhe ausstrahlt. Ja? weil das gleitet so ganz leise durchs, oder so ganz leise gleitet das durchs Wasser und es hat eine unheimliche Ruhe und das habe ich als einen meiner Werte, also das sind jetzt vor allem, wir haben jetzt ja gerade vor allem über die geschäftlichen Werte gesprochen, aber das hier ist sowohl ein geschäftlicher Wert als auch ein privater Wert von mir. Ich brauche das aber so ein Ruhepol und für mich ist dieses Kuscheltier auch so ein bisschen dieses, ja, Kindness, Respekt und ein liebevolles Miteinander. Das ist mir also in meinem Privatleben sehr wichtig, es ist mir aber auch in meinem geschäftlichen Leben sehr wichtig. Ich habe dir eben schon gesagt, ich möchte gerne auch immer so irgendwie eine gute Beziehung zu meinen Mitarbeitern, zu meinen Kollegen haben. Das Wort Mitarbeiter finde ich eigentlich sogar doof. Also ich finde immer Mitarbeiter ein blödes Wort. Ja, also ich möchte eine gute Beziehung haben zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Ja, und ich finde das, weil das ist auch ein Teil wie Familie. Ich verbringe sehr viel Zeit mit denen. Und dazu gehört eben auch mal zu, ist ähnlich wie bei dem Thema eben zu sagen, heute ist nicht so mein Tag, ja. Genauso am nächsten Tag kann ich vielleicht fliegen, dann bin ich sehr, sehr gut drauf. Es ist aber auch so zum Beispiel zu sagen, meinem Kollegen, Kollegin gegenüber, du hast da was Grünes am Zahn, ja, weil es ist irgendwie doof. Aber das sind so Dinge, man will das manchmal nicht sagen, weil einem das unangenehm ist. Ich finde das aber wichtig, dass man, weil es findet jeder total doof, wenn er dann irgendwie, wenn man dann in die, dann manchmal denke ich echt, warum hat denn niemand was gesagt? Ja, du gehst dann, stellst dich vor den Spiegel und denkst, hast du da so ein grünes Ding im Zahn oder so ein Mondkrumm? Das könnte doch mal jemand sagen. Ja, und ich finde sowas, das ist für mich auch eben dieses Respekt, Kindness und auch zur Ruhe kommen ab und zu. Ich finde, man muss sich, um wieder aufzuladen, die Batterie aufzuladen, das muss man auch den Mitarbeitern auch gönnen, ja, und ich finde auch, das ist wichtig, also ich kann nicht immer verlangen, dass man immer nur sagen muss, ich muss hier jede Woche 70 Stunden arbeiten im Startup, das denken ja viele, also das, es gibt auch viele Startups, glaube ich, die so arbeiten, aber ich glaube, dann verbrennt man auch die Menschen, ja, weil sie einfach nicht mehr können, also wir müssen auch das respektieren, dass es ein Privatleben gibt und dass dieses Privatleben eben auch manchmal auch vor dem anderen steht, ja, weil es uns sonst kaputt macht und zerreißt.
Und wie kommst du persönlich zur Ruhe? Das ist ja auch ein schönes Bild, was du hast. So durchs Wasser gleiten, was machst du im Flow?
Also in der Tat, ich liebe das Wasser und das Meer. Also ich bin unheimlich gerne am Meer. Das ist für mich immer so ein Balsam für die Seele. Andere sind in den Bergen. Ich mag die Berge auch, aber das Wasser hat auf mich eine andere Ausstrahlung. Also ich liebe es, am Meer zu sein. Und ich kann da einfach so für mich auftanken, indem ich auch manchmal einfach mal, wenn ich am Meer bin, mir mal 2 Stunden nehme, mich dann hinsetze und so in mich gehe und gar nicht so viel mache. Also ich brauche gar nicht so viel Aktivität immer, ja, sondern ich brauche manchmal einfach auch das zur Ruhe kommen. Ich gönne mir auch gerne mal bei Regen einen Sonntag in meinem Bett oder auf dem Sofa, weil meine Woche ist manchmal so voll und da ist dann so viel Action. Ich brauche dann auch immer diese Momente der totalen Ruhe. Ja? Das ist gerne auch mit einem guten Buch, in das ich mich so irgendwo verlieren kann, ja, also wo ich einfach auch so ein bisschen aus der Realität rauskomme. Und deshalb da diese Ruhe und dieses Flow, das tut dann auch ganz gut.
Das klingt sehr, sehr gut. Machst du das auch mit dem Unternehmen? Es gibt ja manche, die, keine Ahnung, einen Mindful Friday machen oder gewisse Elemente der Meditation mit reinnehmen. Drückst du das den Leuten sozusagen auf oder macht das jeder für sich?
Bisher haben wir das so noch nicht gemacht, aber das ist in der Tat, also ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ob man das mal angehen sollte, aber das muss man mal schauen, ja, das weiß ich noch nicht so genau.
Du kannst es jetzt deinen Kolleginnen und Kollegen versprechen, dann musst du einlösen.
Nein, ich glaube so, wenn wir eben so untereinander sprechen, sage ich, nimm dir dann auch mal die Ruhe, ja, nimm dir auch mal Ruhe und wenn es dir nicht gut geht, dann nimm dir auch wirklich die Ruhe und hab kein schlechtes Gewissen, ja. Also ich glaube, das ist schon so, was ich den Menschen auch immer wieder sage, ja. Also wir arbeiten hart und wir sind auch, wir möchten gewinnen, ist auch einer unserer Kernwerte, ja. und dass wir Ergebnisse haben wollen. Aber man kann das nur, wenn man eben auch stark ist. Ja?
Wenn man die Kraft dazu hat. Ne?
Und ja. Ich bin der Meinung, wenn man die Kraft dazu hat, ja, alles andere ist sehr kurzlebig. Ja? Und deshalb muss man auch gucken, dass man eben doch schon nachhaltig auch genug Kraft hat, auch psychisch, körperlich, dass man eben das auch durchhalten kann, auch Zeiten des extremen Stresses. Also muss genauso, ich finde immer so, wenn man echt ein gutes Team ist, in dem man echt so zusammenpasst, dann weiß man auch ganz genau, es gibt manchmal Phasen, da sind ganz krasse Überstunden, weil man in irgendeinem Thema arbeitet, aber man brennt auch dafür. Man kann gemeinsam als Team dann auch feiern, dass man das geschafft hat. Dann darf man aber auch mal wirklich Ruhe haben und auch sich mal erholen. Ne?
Ja, ja. Wunderbar, liebe Miriam. Das war ein wunderbares Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Andrea.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.